So, wie geht's dir? Geht's gut? Erwartungsvoll für was Gott wieder hat, ne? Ja. Der Frank hat gesagt, dass sie steht ein bisschen laut, ne? Steht ein bisschen laut. Der Frank hat gestern mal gesagt, ja, vielleicht erzählt der Henk noch ein bisschen über Mosambik. Und wir gehen in viele Länder, aber eigentlich wollen wir nur dorthin gehen, wo eine Art von Beziehung ist. Und auch wo wir wissen, dass wenn wir wieder weggehen, dass die Leute mit dieser Offenbarung weitergehen wollen. Weil man soll nicht nur eine Konferenz besuchen. Das reicht nicht. Und es ist für uns auch nicht interessant, nur Konferenzen anzubieten und dann wieder nach einem anderen Land, andere Stadt zu gehen. Es ist eigentlich, dass unser Herz freut sich, wenn wir sehen, dass die Leute persönlich damit weitergehen. Und eigentlich, alle, die hier sind, sind per Definition auch Pioniere für deine Gegend, für deine Stadt. Du bist ein Pionier. Du bist ein Pionier. Weil du hast darüber gehört, hast im Herzen und empfangen. Und es ist die größte Offenbarung, die da ist. Und es gibt noch so viele, die nichts wissen, die im alten Struktur gefangen sein, sitzen. Und so, ich ermutige dich, darüber nachzudenken und zu beten, fragen, Vater, was hast du dann für mich? Und ich habe so viele, wovon man zuerst mal gesagt hat, das sind keine Pionieren. Das sind, die nehmen kein Initiativ. Die gehen so ein bisschen mit und die haben sich geändert und sind Pionieren für ihre Region mal geworden. Und wir brauchen mehr Leute, die diese Offenbarung weiterbringen. Es war Dan Slade. Dan Slade ist der International Director von Partners in Harvest. Und wir waren zusammen in Kosovo. Und dann hat er zu mir gesagt, Henk, hör mal, wir haben Partners in Harvest Gruppe in Kasachstan und in Malawi. Aber es ist für uns nicht möglich, noch dahin zu gehen, weil die Termine, alles ist voll. Und ist das für dich nicht möglich? Ich sage, meine Termine sind auch voll. Na, dann habe ich das E-Mail-Adresse bekommen von Murat. Murat von Kasachstan. Und ich dachte, okay, ich schreibe ihm. Und er sagt, oh, es ist schön, dass du geschrieben hast. Und so ein bisschen erzählt. Und nach einigen E-Mails hat er gesagt, ja, Henk, du musst wissen, eigentlich sind wir keine Gemeinde auf diesem Moment. So, okay. Eigentlich sind wir nur 10 Leute auf diesem Moment. Und dann muss man eine Entscheidung machen. Weil wenn man nach Mosambik, nach Indien, nach Pakistan, nach Kasachstan mal geht, niemand ist da, die Ticket bezahlt. Und nach Mosambik, dann zahlen wir auch für die Unterkunft und auch für das Essen, weil wir wollen nicht das nicht von das Budget von innen abnehmen, weil die brauchen das. So, man kommt mit Geld, man nimmt nichts. Und so, dann muss man Entscheidung machen. 10 Leute. Für 10 Leute. Und dann hatte Murat gesagt, ja, wenn du kommst für 5 Tage zum Beispiel und uns mal hilft, Unterricht gibt, darüber redet, Dann nach einigen Monaten kannst du wiederkommen und dann organisieren wir eine Konferenz und können wir mithelfen, in den Dienst zu stehen. Und dann habe ich gedacht, das ist doch eine Möglichkeit. Dann hat man 10 Leute in Kasachstan mit dem Offenbarung vom Vater. So, Februar, dann werde ich nach Kasachstan fliegen und mal sehen, wie das geht. Ja. In Mosambik haben wir ein Projekt. Es ist eine gute Freundin, die schon für 15 Jahre mit ihres Ministries, Heidi und Roland Baker, zusammenarbeitet. Und jetzt für 10 Jahre hat sie ein Waisenhaus in Matola. Und jeder, die nach Mosambik geht, will nach Pemba, weil Heidi Baker ist da. Nicht, weil die ist immer weg. Aber ja. Aber wir gehen immer nach Matola. Und das ist, da ist Cori Ockhausen. Und sie ist jetzt 10 Jahre dann da in Matola. Und sie hat ein Waisenhaus mit 40, 42 Kinder für einen Monat. War wieder ein kleines Baby, die dann am Tor hingelegt war. Und die nehmen sie dann auf. Und die meisten sind dann Waisenkinder. Die meisten haben auch AIDS. Und die werden dann, die bekommen die richtige Medizin und sie sorgt dafür. Und nicht einfach, wenn man nur ein Team von Mosambikanern hat und die haben so eine andere Kultur. Und so, wir gehen dahin zum Unterstützen, zum Vaterherz, das Vaterherz, eine Konferenz oder darüber sprechen. Und dann, Cori hat auch gesagt, ich kenne keinen Pastor in Mosambik, die über das Vaterherz spricht oder sprechen kann. Ach. Es war in Indien, dass wir in, Frank war noch mit, Indien, ja. Und da ist Harvest India. Und da ist dann Christine und Namen entfällt. Ja. Da ist ein Ehepaar. Und die haben eine Riesenarbeit. Ich meine, es gibt 1600, nicht Leute, aber Gemeinden. Er hat 1600 Gemeinden und Waisenhäuser und Schule und 4 Bibelschule und die Kinder kommen mal bei ihm und in das Waisenhaus oder in die Schule und die gehen dann weiter und viele von diesen Kindern gehen auch zum Bibelschule dann und viele die vom Bibelschule kommen werden dann Suresh und Christine Kumar und viele die dann von dieser Bibelschule kommen, die werden Pastor. So jedes Jahr, wenn wir dahin gegangen sind, hat er so 200 oder 250 Leute in einem bestimmten Ort in Andhra Pradesh beieinander gerufen und dann haben wir so eine Vaterherzkonferenz gehabt. Und dann plötzlich hat es mich mal überrascht, dass ich denke, ich stehe hier für 250 Pastoren, Leiter. Und wahrscheinlich mehr als 200 sind Waisen, wirklich. So, man braucht die Offenbarung vom Vaterherz. Weil wenn man einen Waisenpastor hat, vielleicht nicht wirklich, aber geistlich, wenn man noch Waisen ist, dann ist deine Gemeinde wie ein Waisenhaus. Weil ein Waisen kann kein Sohn hervorbringen. Ja. So ist es wichtig, dass wir zu diesen Ländern gehen, wo die Möglichkeit nicht haben, irgendwo hinzugehen und dann das anzuhören. Nur wenn wir gehen. Ich war in, wir haben im Norden von Niederlande, es gibt Veendam, eine Stadt. Und es gab in Veendam eine Vaterherzschule. Und viele von der Baptistengemeinde waren auch dahin gegangen. Und nachher haben die zum Pastor gesagt, hör mal, wir wollen eigentlich mehr Vaterherz bei uns in die Gemeinde. Aber er sagte, ja, aber ich weiß nicht wie. Und die haben dann Telefonnummer von mir gegeben. Und na, so einmal hat der Pastor angerufen und gesagt, ja, Henk, ich habe deinen Namen, Telefonnummer mal bekommen. Ist es möglich, dass du mal nach uns 3-4 Mal im Jahr kommst und dann über Vaterherz erzählt? Ich sagte, na, gerne. Und einmal hat er mal Mail geschrieben und gesagt, ja, nächsten Sonntag kommst du bei uns, kannst du dann über das Vaterunser sprechen. Und er hat gedacht, ja, das ist wahrscheinlich das Beste für Henk, weil er spricht immer über das Vaterherz. So, sprich mal über das Vaterunser. Aber für mich, das Vaterunser, ich habe nichts damit. Nichts. Weil das ist Formular und ich liebe natürlich Freigebet. Und ich habe mich immer mal gefragt, warum? Warum hat Jesus dieses Formulargebet uns gegeben? Was nutzt es, wenn wir das beten? Dann soll ihr also beten, unser Vater in den Himmel, dein Name würde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehen im Himmel, Erde im Himmel, der uns täglich Brot und so weiter und so weiter. Und dann sehen wir, dann versucht man das so schnell wie möglich zu beten und ja, Amen. Ja, was nutzt sich das? Wahrscheinlich gibt es viele Leute, die da total von begeistert sind, aber ich war nicht einer. Und dann habe ich ihm geschrieben, weil er hat mich gefragt, ob ich darüber reden wollte. Und ich habe natürlich zurückgeschrieben, ja, gerne. Ja. Ja. Nicht meine Willen, sondern. Und dann habe ich gedacht, oh, warte mal. Und ich habe angefangen. Ich habe gesagt, Vater, Hilfe. Und dann angefangen, unser Vater. Und plötzlich war das, unser Vater. Eigentlich ist das schön. Jesus sagt, unser Vater. Und das nicht nur, aber auch wir beten das. Unser Vater. Ja, und man, ja, ich liebe mein Papa, so unser Vater, dann hat das mein Herz ein bisschen weich gemacht. Okay, das ist ein guter Start. Ne? Ein weiches Herz. Und dann habe ich mal gelesen, es sagt, was sagt es hier? Es sagt, unser täglich Brot gibt es uns heute. Wenn wir in dieser Zeit, das Vater unser, sollte das eigentlich das Vater meiner sein. Mein Vater, gib mir, vergib mich, ich. Aber das hat Jesus nicht gemacht, er hat gesagt, unser, in alles. Kein Moment hat er über eine Person gesprochen. So, dann hat es mich das aufgefallen und ich dachte, ja, das ist aber schön. Ich vergeb uns unsere Schuld, nicht nur, wenn ich etwas getan habe, bete ich gleich auch vor Frank, weil ich denke, wahrscheinlich hat er auch was falsch gemacht. Vergib unsere Schuld, unser. Ja. Und dann habe ich gedacht, oh, warte mal, eigentlich ist das die Grundlage für das Konzept für Gemeinde sein. Ha, so dass unser Vater zeigt uns, dass es wichtig ist, dass wir Gemeinde sein, nicht nur einer vor sich, aber wir zusammen. Unsere Schuld, Vergebung und Brot. Oh, Brot, ja. Warum dann hat er das geschrieben? Gibt es hier eine, die, ja, ich weiß nicht, weil ich bin hier natürlich in Deutschland, aber gibt es eine, der auf einen Tag, dass unser Vater nicht, das Vater unser nicht gebeten hat? Gibt es eine hier? Ja, eine. Oh, zwei. Oh, ah. Ich fühle mich zu Hause. Aber auf den Tag, dass du das nicht gebeten hast, hast du dann ja oder nein Brot gegessen? Ja. Doch. Warum sollen wir dann beten? Wenn wir nicht beten, haben wir es auch. Und warum nicht zwei verschiedene Vater unser? Die eine ist, gib mich meine tägliche Portion Reis. Weil die beten für Brot und empfangen Reis. Alle in Indien oder Afrika. Die essen kein Brot, die essen Reis morgens früh. So, warum dann Brot und nicht? Oder gib uns unsere tägliche Nahrung. So etwas. Aber er hat Brot gesagt. So, ich habe mich auch gefragt, warum? Warum Brot? Weißt du, wenn zum ersten Mal über Brot gesprochen wird in der Bibel, wer weiß das? Ha, das ist eigentlich, wenn ich diese Frage stelle, kommt immer die erste mit Manna. Ja, und das ist ein sehr gutes Antwort, weil ich will dich nicht natürlich sagen, es ist falsch. So. Eine gute Antwort, gut, gut, gut. Aber ich suche noch etwas anderes. Kommt später, ich komme noch dran. Jesus hat Brot, aber das ist noch später. Ich wollte mal zurück in Bibel, das erste Mal, dass über Brot gesprochen wird. Adam, ja, es ist immer die dritte, die gleich hat. Ja. Gut, ich gebe dich nicht nur eine, aber zwei Punkte. Gut. Und ja, es ist beim Adam im ersten Buch Mose. Und dann sagt er, zu Adam sprach er, du hast gehorcht der Stimme deines Weibes und hast gegessen von dem Baum, davon ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker, nicht der Mensch wird nicht verflucht. Es war der Acker, der Gott verflucht hat. Um deinetwille, um mit Kummer sollst du dich darauf nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße, nicht in der Schweiz, aber im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Interessant. Guck mal, Adam, das war gestern natürlich, Intimität. Die Position von Intimität, das ist wir sind geschaffen, um durch Gott liebgehabt zu werden. Wir sind geschaffen, dass wir von ihm abhängig sein sollen. Aber er hat die Wahl gemacht und hat gesagt, jetzt, ich wollte sein wie Gott, ich will sein wie Gott, so ohne von ihm abhängig zu sein. Und dann fehlt die Kraft Gottes. Und deswegen sagt der Vater, jetzt sollst du im Schweiß dein Angesicht, dein Brot essen. Du hast nur eigene Kraft übrig. Und jetzt sagt Jesus, hör mal zu. Jetzt kannst du beten, gib uns unseres tägliches Brot. Das bedeutet, der Fluch ist zerbrochen. Ah! Und wenn ich dachte, ich liebe das Vaterunser. Der Fluch ist ja, das ist, was Jesus sagt. Jetzt kannst du wieder sagen, gib mir, nicht arbeite dafür, du sollst eigene Kraft, davon sollst du das Brot verdienen oder essen. Nein, jetzt ist es wieder möglich, Gott zu fragen, sorge mal für mich. Du Vater, du bist wirklich dann Vater für mich. Und Jesus sagt, wenn ich dafür gestorben bin, wenn ich die Strafe auf mich genommen habe, bist du frei. Der Fluch ist zerbrochen. Bah! Ich habe gedacht, das ist wirklich schön. Und natürlich, guck mal, Vater, alles in ihm will für seine Kinder sorgen. So, deswegen hat er, vor dass Jesus kam, schon ein Volk erwählt. Und er sagt, ich bringe das Volk zusammen. Was hat er gemacht? Er hat die Elend aus Ägypten geholt. Und er hat gesagt, eigentlich, ich will so gerne für dich sorgen. Und es kommt die Zeit, dass Jesus sagt, gib unser tägliches Brot. Aber er sagt, jetzt ist die Zeit schon für dich. Und er sagt, du sollst im Wüsten nicht im Schweiße dein Angesicht das Brot essen. Nein, ich werde das Brot mal vom Himmel. Manna, ja. Ich werde das Manna vom Himmel kommen. Das ist vom Herzens Gottes hinaus. Er sagt, ich sorge für dich, dass du überleben kannst. Ich sorge, dass du das Brot essen kannst. Aber er hat noch etwas Wichtiges. Es sagt hier, unser tägliches Brot, gib uns heute. Und das ist wichtig, weil das hat er auch zu sein Volk gesagt. Sammle das Manna mal für einen Tag, täglich. Warum ist das? Warum nicht für eine Woche? Warum täglich? Er wollte das Volk lernen, in die Abhängigkeit zurückzukommen. Und sagt, du sollst, Abhängigkeit hat viel zu tun mit Vertrauen. Und er sagt, ich will, dass du mich so vertraust, dass ich morgen wieder Manna schenke. Und er sagt, das ist gleich so für dich. Das sagt Jesus in das Vaterunser täglich. Es ist das auch das Wort Gottes. Es ist nicht nur vom Brot, das wir leben, aber von jedes Wort, das ausgeht von dem Mund Gottes. Und das ist täglich. Wir brauchen täglich neue Offenbarung, aber das hat auch eine Konsequenz. Wenn wir etwas empfangen von Gott, es gibt Leute, die Gott gibt ihnen einen Dienst, vielleicht Pastor zu sein. Und die sagen, ich habe das von Gott empfangen. Und das stimmt. Aber dann halten sie daran fest. Ich habe es empfangen und niemand nimmt das von mir. Und es ist, ob es ihr Eigentum ist. Und das ist nicht, was Gott will. Gott will, dass wir das mit geöffneten Händen empfangen und nicht fast festhalten. Weil täglich, es ist möglich, dass er fragt, kannst du das mich wieder zurückgeben? Aber ich habe es empfangen. Stimmt. Aber kannst du das auch wieder zurückgeben? Und dann ist es wichtig, in dein eigenes Leben mal zu schauen. Wie ist das? Kann ich das? Ist es für mich möglich, völlig von Gott abhängig zu sein? Ob ich jetzt von ihm empfangen habe oder es wird zurückgegeben habe, kann das? Und es war mal, ich weiß nicht, ob ich das, ich letztes Mal erzählt habe, aber es ist schon 2 Jahre her, dass Gott zu mir gesagt hat, Henk, du bist teilweise von Vaterhaus abhängig, finanziell. Die haben so 3 Tage pro Woche haben mir dafür bezahlt. Und dann hat er gesagt, du sprichst so viel über Abhängigkeit. Willst du mal von mir abhängig sein, nicht vom Vaterhaus? Und ich habe gesagt, ja, gut. Dumm, 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 dumm. So, was macht man dann? Das sollte man dann sagen zum Vaterhaus, ich brauche dein Geld nicht, weil ich brauchte das doch. Und so nach 2-3 Monaten habe ich die Stimme Gottes wieder gehört. Er sagt, Henk, über die Abhängigkeit. Ja, ich weiß noch, ja. Willst du, dass ich dich helfe damit? Und vor, dass ich es weiß, sage ich, ja, gut. Nächsten Monat das Einkommen von Vaterhaus. Nur noch 25%. Und die konnten mir nur 1/4 oder so etwas noch geben. Und dann ist man abhängig vom Vater. Und er sagt, ich werde dann auf andere Art und Weise dafür sorgen. Aber es ist so wichtig, guck mal, ich glaube, dass Abhängigkeit eine der wichtigsten Sachen ist, die wir lernen können. Aber wie lernen wir das? Können wir uns hinsetzen und sagen, ach, heute ist der Tag, dass ich Abhängigkeit lerne? Abhängig, ich bin abhängig von Gott. Abhängig bin ich von Gott. Abhängig, abhängig, abhängig. Ich bin abhängig von Gott. So, das habe ich auch wieder gelernt. Weißt du, es geht durch das Herz, nicht hier. So, das bedeutet, dass Situationen in dein Leben kommen, die du eigentlich nicht so gerne sehen will oder mitmachen will. Aber Gott sagt, jetzt ist der Zeit. Jetzt ist der Zeit. Jetzt kannst du mal dadurch hingehen und das soll in die Tiefe gehen. Und dann sagt man, da kann ich Vertrauen lernen. So sei vorsichtig. Wenn du betest, lerne mich Abhängigkeit, Vater. Es ist spannend, weil ich kann sagen, dass alle die Monate, alle die Jahre hat er gesorgt. Immer. Und dann macht es noch mehr Spaß, wenn es auf einem Weg zu dir kommt, die du nicht erwartet hast. Und dann kann man sich doppelt freuen. Guck doch mal, er hat wieder gesorgt. So in vieler Weise ist es dann wichtig, dass wir, gib uns heute täglich Brot. Können wir abhängig sein von ihm? Natürlich ist es, dass Jesus von sich selber sagt, ich bin das Brot, das lebendige Brot. Und im Garten steht es, es ward aber sein Schweiß wie Blutstropfen, die fielen auf die Erde. Er hat für uns geschwitzt. Mehr, als wir immer geschwitzt haben. Aber eine tiefere Art und Weise, als einer von uns immer mitgemacht hat. Und er hat gesagt, das mache ich. Ich bin das Brot. Ich werde das verfügbar machen wieder für dich. Dass Vater Gott wieder für dich sorgen kann, wie er das so gerne mag. Er will das mal tun. Das ist in sein Herz. Sein Herz ist, für seine Kinder zu sorgen. Wunderbar, das Vater unser. Dann sind wir allen auch, das ist schön in 1. Korinther 10, 16, der gesegnete Kelch, welchen wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, was wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist es, so sind wir viele ein Leib, weil wir alle eines Brot teilhaftig sein. Und wieder kommt da das Bild von die Gemeinde, das Gemeindesein. Es ist so wichtig und es ist nicht immer einfach, weil wir befinden uns in Gemeinde, wo wir uns vielleicht nicht zu Hause fühlen oder wir wollen so gerne, dass es anders ist und wir fragen dann, sollen wir da bleiben, sollen wir gehen, aber für was du auch entscheidest, die Gemeinschaft ist so wichtig und frag Gott, betet ihm. Für die Gemeinschaft, das Zusammensein. Vielleicht mit einer kleineren Gruppe, aber man soll zusammenkommen. Das Bild von Gemeinde sein ist für ihn so wichtig. Er sagt, es kann nicht so sein, dass du alleine stehst. Das ist nicht das Bild von das Leib Christi. Das ist nicht. Und wenn wir danach Sehnsucht haben, dass er kommt, um seine Braut zu holen, dann das bedeutet, dass wir auf einigerlei Weise miteinander verbunden sein sollen. Such danach, auch wenn es nicht so einfach ist, frag dann mal, Vater, zeige mich, wie kann ich wie können wir das machen, wie ist das möglich, auch für mich in meiner Position. Dann was ist das Wichtigste in das Vaterunser? Und dann komme ich bei dem ersten Satz. Am Anfang. Und das Erste ist das Wichtigste. Und da steht, unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt. Und ich habe das zuerst nicht gut verstanden. Ich habe gedacht, es ist so ein Zwischensatz, so das gehört dazu, wie man sagt, in Jesu Name. Man sagt, ja, in Jesu Name. Oder dein Name werde geheiligt. Ja, du hast einen heiligen Namen, so dein Name werde geheiligt. Aber auf das Moment, dass ich The Message gelesen habe, das ist die Übersetzung von Peterson, habe ich mich sehr gewundert, weil er sagt, unser Vater im Himmel, offenbar, wer du wirklich bist. Reveal who you are. Und dann habe ich gedacht, hat er das recht übersetzt? Wie kann das sein, dass einer sagt, dein Name werde geheiligt? Und diesen Satz hat Peterson übersetzt mit offenbar, wer du wirklich bist. Offenbar, wer du wirklich bist. Und dann habe ich mal gesucht und in Ezekiel 36 wird auch über die heilige Namen Gottes gesprochen. Und es sagt es, und das Herrn Wort geschah weiter zu mir, du Menschenkind, du hast das Haus Israel in seinem Lande wohnte und es verunreinigte mit seinem Wesen und tun, dass ihr Wesen vor mir war wie die Unreinigkeit eines Weibes in ihrer Krankheit. Warte mal, was sagt ihr? Er sagt, das Haus Israel hat das Land verunreinigt mit seinem Wesen und Tun. Und sein Wesen ist wie eine Frau, wie die Unreinigkeit eines Weibes in ihrer Krankheit, so mit Blutfluss. Und dann habe ich gedacht, was bedeutet das? Und dann plötzlich hat mir eingefallen, wenn eine Frau mit Blutfluss, dann darf niemand ihr berühren, weil wenn man so eine Frau in ihrem Zustand berührt, dann wird man unrein. So sie konnte, das war das mit die Frau, mit die für 12 Jahre am Blutfluss gelitten hat, war schrecklich. 12 Jahre lang war es unmöglich, um ihr eine Umarmung zu geben. Wie geht's mit dir? Nein, weil dann wirst du unrein sein. Du sollst immer Abstand behalten. Auf den Stuhl, das sie gesessen hat, konntest du nicht dich setzen. Auf das Bett, wo sie gelegt hat, konntest du dich nicht hinlegen. Und das bedeutet, dass es nicht möglich war, Intimität mit ihr zu haben. Und das ist, was Gott sagt. Ich kann durch, was du machst, keine Intimität haben. So, das Volk Israels hat es falsch gemacht. Ich zerstreute sie unter die Heiden und zerstäubte sie in die Länder und richtete sie nach ihrem Wesen und Tun. Und sie hielten sich wie die Heiden, zu denen sie kamen, und entheiligten meine heiligen Namen. Dass man von ihnen sagte, ist das des Herrn Volk, das aus seinem Lande hat müssen ziehen, aber ich schonte meine heiligen Namen, welche das Haus Israel entheiligte unter den Heiden, dahin sie kamen. Darum sollst du zum Hause Israel sagen, so spricht der Herr, ich tue es nicht um euretwille, ihr Haus Israel, sondern um meine heiligen Namen wille, welche ihr entheiligt habt unter den Heiden, zu welchen ihr gekommen seid, denn ich will meine große Name, der vor den Heiden entheiligt ist, der ihr unter ihnen entheiligt habt, meine Güte, 5-mal sagt er, du hast meinen Namen entheiligt. Ich weiß, wenn etwas einmal überholt werde, dann bedeutet das, dass es wichtig ist. Was dann, wenn in so ein kurzes Stück 5-mal etwas wiederholt wird? Es ist wichtig. Er wollte das mal ausschreien. Meine heilige Name. Oh, warte mal. Er hat das ganz am Anfang vom Vater unser. Deine Name werde geheiligt. Er sagt, du hast es entheiligt. Du hast es entheiligt. Du hast es entheiligt. Warum ist das so wichtig für Gott? Du weißt, ich bin Vater. 8 Kinder zusammen mit Anneke. Ja, Anneke ist Mutter. Ja. Das ist das Unterschied. Ja. Und 8 Kinder. Und Joyce ist so ungefähr in der Mitte. Gerade in der Mitte kann nicht, weil wir haben 8. Und aber so ungefähr in der Mitte. Und dann, es gibt einige Brüder, die älter sind, dann Joyce. Und dann kommt der Tag, dass sie zum Schule geht, nicht die Grundschule, aber die höhere Schule. Und sie ist im Klass und dann sagt die Lehrerin, die nennt alle die Namen. Und sie sagt, Joyce Brueggemann, ja, das bin ich. Bist du einer von Brueggemann? Ja, ja, sie hat noch nichts gemacht. Dann sollte ich mal kommen und so ein Gespräch mit Lehrerin haben. Und sie sagt, aha, bist du Herr Brueggemann? Ja, ja, ich habe nichts falsch gemacht auf dieser Schule. Und
Aber die haben meinen Namen schwarz gemacht. Und dann denkt die Lehrerin, dass sie mich kennt, durch was meine Söhne gemacht haben. Und genauso mit Gott. Genauso mit Gott. Die Länder rumher, die sagen, bist du der Gott von das Volk? Ja, ja, ja. Dann kennen wir dich, ja. Und Vater sagt, nein, du kennst mich nicht, nein. Ich bin ganz anders. Ja, ja. Und dann kommt hier, denn ich will meine großen Namen, die von den Heiden entheiligt ist, die ihr unter ihnen entheiligt habt, heilig machen. Und die Heiden sollen erfahren, oh, das ist schön, nicht sehen, aber die Heiden sollen erfahren, dass ich Gott bin. Dass ich der Herr sei, spricht der Herr, wenn ich mich vor ihnen an euch erzeige, dass ich heilig sei. Und dafür müssen wir nochmal die Message lesen. Und das sagt es noch deutlicher. Then the nations will realize who I really am. Die Nationen werden dann mal realisieren, wer ich wirklich bin. Dass ich, that I am God, dass ich Gott bin. When I show my holiness through you, so that they can see it with their own eyes. Dass ich meine Heiligkeit, ich werde meine Heiligkeit durch dich sehen lassen, so dass sie es mit eigenen Augen sehen können. Weißt du noch, gestern? Es ist Mensch, Geist, Seele, Geist, Leib und Seele. Und Geist kann mit Gott kommunizieren und empfangen. Und die kann das am Leib und Seele mitteilen und dann davon aus leben, sodass auf der Erde das gesehen wird. Jetzt kommt es, die haben Gottes heilige Name entheiligt. Und er hat gesagt, du warst wirklich gut drin. Du hast gut gemacht. Du hast meinen Namen völlig entheiligt. Das bedeutet, du kannst überhaupt nichts davon, meinen Namen heilig zu sein lassen. Das kannst du nicht, überhaupt nicht, völlig nicht. Disqualifiziert. Das bedeutet, du wirst völlig abhängig sein. Das ist, was er sagt. So, er sagt nicht, jetzt versuch mal besser. Weil das ist, was wir immer gemacht haben. Wir haben gesündigt und dann hat einer gesagt, du sollst nicht sündigen. Du sollst besser machen. Du sollst, du sollst, du sollst. Du sollst das Gute tun. Jetzt frage ich dich, habe ich schon mal gefragt, aber das bist du bestimmt wieder vergessen. Und ist es gut zu versuchen, das Gute zu tun? Ja oder nein? Nein. Ja und nein. Okay, gut. Alle, die Nein sagen, wollte ich mal gerne an diese Seite und ja an diese Seite. Ist es gut zu versuchen, das Schlechte nicht zu tun? Ist das gut, ja oder nein? Gut, gut, gut. Eieieiei. Da gab es einen Baum im Garten und das ist der Baum von Erkenntnisse von Gute und Böse. Und Gott hat gesagt, du sollst davon nicht essen. So, wenn du eigene Kraft, nicht von Gott, nein, eigene Kraft. Wenn du versuchst, das Gute zu tun und das Schlechte nicht zu tun. Gott sagt, ich habe doch gesagt, du sollst nicht von dem Baum essen. Wovon sollen wir dann essen? Vom Baum des Lebens. Von Jesus. Und wenn wir von Jesus, wenn Jesus in uns drin ist, wenn Vater, wenn Gott in uns drin ist, wenn wir davon gegessen haben, bringt das Frucht hervor. Und die Frucht ist gut. Und das ist, was Gott für uns hat. In Abhängigkeit von ihm, alles von ihm empfangen und dann sehen lassen, wie gut Gott ist. Und das hat nichts zu tun mit, was du ja oder nein tun kannst. Weil das ist eigene Kraft. Und der Welt wartet nicht darauf zu sehen, wie gut du bist. Die Welt wartet darauf zu sehen, wie gut Gott ist. So, hör mal auf zu versuchen, gut zu sein. Hör mal auf zu versuchen, das Schlechte nicht zu tun. Hör mal auf. Hör mal auf. Weil das ist ein Krieg, eine Battle. Das ist, man versucht und es bringt nichts. Er sagt, du sollst dein Leben hinlegen. Weißt du noch, dass ich darüber gesprochen habe, über die Gewichtheber? Man hat die Gewichtheber. Na, man hat so ein Gewicht mit viele Kilos, na, an beide Seiten. Und dann steht man da und dann kann man das, ja, hat man das hier und dann drück, ja, hoch und bam, dann fällt es wieder. Das Gewicht ist dein Leben. Und es gibt Leute, wofür das Leben zu schwer ist. Und die stehen da und die sagen, das ist cool, ich kann es nicht. Aber sind Christ und Christ, wenn etwas nicht kann, wenn es zu schwer ist, was macht ein Christ? Die betet, natürlich, die betet. Und ja, so, ich bete, Gott, gib mich. Wofür betet ihr? Ihr betet für? Für Kraft. Ja, wir beten für Kraft. Und dann, ja, das ist noch nicht gelungen. Aber es ist ein guter Christ. So, ein guter Christ betet nicht einmal, betet mehr. Ja, so betet nochmal. Und beim dritten Mal, dann sagt er, jetzt will ich das schaffen. Und er versucht es und kommt auch noch in die Rücke. So, jetzt ist das Leben nicht nur schwer, aber es tut weh. Vater, ich habe doch gebetet. Ja, das habe ich gehört, sagt er. Und was, wenn das, du das gehört hast, warum hast du dann nichts getan? Ja, weil das dein Leben ist. Ja, das weiß ich, dass das mein Leben ist. Und mein Leben ist zu schwer. Ja, genau, sagt Gott. Genau, sagt Gott. Ja. Das Leben ist nicht für dich zum Hochheben zu tragen. Das Leben ist für dich zum Loslassen. Ah. Wie viel Kraft braucht man? Das Leben ist ihr gegeben zum Loslassen. Wahr. So, du hast meinen Namen schwarz gemacht, sagt er zu seinem Volk. Er sagt dann nicht, versuch mal besser. Er sagt, jetzt machen wir es auf meine Art und Weise. Ich gebe dich ein neues Herz. Das alte Steineherz werde ich rausholen. Ich gebe dich ein Herz vom Fleisch. Ich gebe dich einen neuen Geist. Und ich gebe dich, dass du die Gesetze mal unterhalten kannst. Ich gebe dich. Durch mich ist das möglich. Und dann, ich tue es nicht um euretwillen, nicht weil du gut war, überhaupt nicht. Aber weil ich gut bin und ich wollte mal gesehen werden durch dich bei den Heiden, die Heiden sollen sehen. Deswegen gieße ich einfach meine Heiligkeit aus in dich. Ich gieße meine Heiligkeit. Ich schenke. Nicht, weil du gut bist, aber weil ich mal wollte, dass ich ein Volk habe, die meinen Namenträger sind von mir. so dass der Heiden, so that they will, the nations will see my holiness. I will, when I show my holiness through you, so that they can see it with their own eyes. Weil wenn ich es in Menschen ausgieße, dann können die Nationen, die natürliche Augen haben und kein geistliche Augen, die können das sehen. Deswegen ist Jesus gekommen. Verstehst du, Jesus? Jesus ist gekommen als ein Mensch. Gott ist Geist, sagt der Bibel. Der Heilige Geist ist, ja, auch Geist, ist der Heilige Geist. So, Geist ist Geist. So, Gott ist Geist, Heiligen Geist ist Geist. Was war Jesus, vor dass er zu uns gekommen ist, wenn er noch im Himmel war? Was war Jesus? Geist. Und auf einen Moment kommt Vater dann zu ihm und sagt, hallo Jesus, wie geht's heute? Und Jesus denkt, oh oh, ich kenne meinen Vater, oh oh, ich weiß schon, da kommt etwas. Und der Vater hat gesagt, ich habe einen Plan für dich, habe ich mich gedacht, hat er gesagt. Und was, wenn du zur Erde gehst und Fleisch werde? Mein Gott. Jede Religion hat einen Gott oder mehrere. Und alle von diesen Göttern sagen, versuch mal höher zu kommen, zum Menschen. Versuch mal hoch zu kommen. Ich bin hier, versuch mal das zu machen, um näher zu mir zu kommen. Und was macht unser Gott? Unser Papa sagt zu Jesus, geh mal runter. Und Gott wird Mensch, Fleisch. Bah! Warum? Nur weil er dann sichtbar, Vater sichtbar machen konnte. Wer mich sieht, hat der Vater gesehen. Das war das Ziel. Und das ist das Ziel für das Volk Gottes heute. So, wir können natürlich sagen, hier hast du etwas zum Lesen. Hier, bitte, werd mal Christ. Komm mal. Und wir sagen, ja, Wiedergeburt. Oh ja, Wiedergeburt ist so wichtig. Ja, wir nehmen die Leute mit zum Kirche, dumpen die in die Gemeinde, gehen wieder einander holen. Aber das Ziel ist nicht die Wiedergeburt, haben wir gestern gesagt. Das Ziel ist nicht die Wiedergeburt. Wiedergeburt ist ein Mittel, um zum Ziel zu kommen. Es ist notwendig, weil ohne Wiedergeburt wird der Geist nicht lebendig und können wir überhaupt nicht in der Nähe von Gott kommen und können wir keine Gemeinschaft mit ihm haben, Intimität mit ihm haben. Und deswegen ist es, dass wir wiederum geboren werden. Aber es ist Ken Gott in Sunderland, ein Pastor mit einer Gemeinde, große Gemeinde, hat auch viel mit Gebet zu tun, 24/7. Ken Gott, ja, kenne Gott, ja, sehr schöner Name. Und da sind auch junge Leute, die haben so für ein Jahr, dass die in die Gemeinde sind und mitarbeiten und Halbzeit sind die in die Gebetsraum und andere Zeit sind sie, machen sie Sozialprojekte und so weiter. Und dann hat Ken Gott gesagt, wenn du Leute begegnet und Sachen macht mit ihnen, es ist verboten, das erste Halbjahr über Gemeinde zu sprechen. Interessant. Weil er sagt, ich will nicht, dass diese Leute eine Beziehung mit einem Institut haben, aber mit Leuten, Familien. Zuerst mal mit dich. Bring die Leute mal zu Hause, in dein Haus, deine Familie. Es war so einfach für mich, um dann die Leute bring in die Gemeinde. So. Ich hab's gemacht. the job is done. Und das stimmt nicht. Wir bringen die Leute in die Gegenwart von Papa. Das ist wichtig. Jetzt verstehe ich, dass das das Wichtigste ist. Jetzt verstehe ich, dass Peterson das richtig übersetzt hat. Deine Name werde geheiligt. Offenbar, wer du bist. Deine heilige Name. Deine Name werde geheiligt, sodass wir dich sehen können, für wem du wirklich bist. Dass es nicht lange mehr entheiligt ist, aber geheiligt. Wenn es geheiligt ist, dann können wir ihn kennen. Für den heiligen Gott können wir dann kennen. Dann können wir Träger, Namenträger sein von dem heiligen Gott. Und das, all das andere, was auch in das Vater unser steht, vergib unsere Schuld. Vergib unsere Schuld. Wenn unsere Schuld vergeben ist, nee, mit Schuld ist es für uns nicht möglich, ein Träger von dem Heiligen Namen zu sein. Mit Schuld. So, es hat nichts mit mir zu tun, dass mein Schuld vergeben wird, aber es hat mit Gott zu tun. Mein Schuld wird vergeben, sodass ich jetzt die heilige Name Gottes Träger kann sein. Das ist das Gleiche mit erlöse uns vom Übel. Erlöse uns vom Übel. Ich habe immer gedacht, dass es nur mit mir zu tun hat. Und dann lesen wir Psalm 23, 3, er erquicket meine Seele, er führt mich auf rechte Straße, um seine Namens willen. So die rechte Straße, wenn ich auf die rechte Straße gehe, dann bin ich würdig, die Namen zu tragen. Wenn ich nicht auf die rechte Straße gehe, dann entheilige ich seinen Namen. So, er führt mich auf die rechte Straße, um seine Namens willen. Er vergibt mich meine Sünde, um seine Namens willen. Er alles hat mit ihm zu tun. Er half ihnen aber um seinen Namens willen, dass er seine Macht bewiese. Liebe Kindlein, ich schreibe euch, denn die Sünde sind euch vergeben durch seinen Namen und um seinen Namens willen. Psalm 25, um deines Namens willen, Herr, sei gnädig meine Missetat, die da groß ist. Alles, alles, alles hat mit ihm zu tun. So, jetzt ist für uns was sollen wir tun? Das Gute? Es ist für uns wichtig, in die Position zu kommen, wo wir uns bei ihm finden lassen, durch ihn finden lassen. Wir waren in Yepton, in England, Yepton Free Church. Viele junge Leute, Musik, Praise, alles. Und es gab auch ältere Leute. Eine Frau, die in einem Monat 80 werde. Und ich habe über das verlorene Schaf erzählt. Und am Sonntagmorgen kam sie zu Anneke und sagte, Anneke, ich wollte dich etwas erzählen. Ich habe mein ganzes Leben den Vater gesucht. Ich habe mein ganzes Leben den Vater gesucht. Und gestern hat er mich gefunden. Hast du gesucht? Heute ist die Zeit. Heute ist der Tag. Dass er dich findet. In die Position zu kommen, dass du dich finden lässt. Das ist das Einzige, was wir brauchen zu tun. Der verlorene Sohn hat eine Wahl gemacht, hat sich noch nicht geändert. Die Struktur von Denken war nicht geändert. Das konnte er auch nicht. Aber er hat sich selbst in eine Position gestellt, gebracht, wo er sich
finden lassen konnte. Und das ist, weil wir machen Schluss mit einem Lied natürlich. Und wieder, wenn du mich öfter gehört hast, dann hast du dieses Lied auch öfter gehört. Es ist Hillsong und ein spezielles CD von Hillsong. Die haben alle Nummer aufgenommen in Israel. Und hier singen sie Oceans. Und dann auf einen Moment, sie sind auf dem Boot, auf das Meer von Tiberias. Es kann sein, dass es selbst die Boot von Petrus ist, aber das weiß ich nicht sicher. Aber genau. So, dann singt sie auf einen Moment: Spirit, lead me to the place where my trust is without borders. Heiliger Geist, führe mich nach diese Stellen, wo mein Vertrauen grenzenlos ist. Wo wir ihm wirklich für alles vertrauen können. Wenn es dich schwer geht im Leben, wir sind so gewohnt, dass wir beten, dass das Schwere weggenommen wird. Weil schwer ist negativ und leicht ist positiv. Und wir wollen ein leichtes Leben. Wir wollen nicht das schwere Leben. So, Gott, nimm das mal weg. Nimm das mal weg. Gott, nimm das mal weg. Und wir beten und wir beten und wir beten. Vater, in Jesu Namen. Und Vater sagt, es ist wie eine Mauer. Boom! Ah. Und nochmal und nochmal. Und es wird nicht wirklich weggenommen. Dann ist es für uns die Frage, dann sollte es für uns die Frage sein, ist es möglich, dass Gott sagt, ich wollte dich mal lernen, dass ich zu vertrauen bin und dass wir zusammen dadurch, nicht rumher, aber dadurch hingehen können. Jesus hat gebetet, kann diese Kelch weggenommen werden? Brauche ich das nicht durchzuleben? Und Vater hat gesagt, nein, du sollst. Und nächste Mal hat er gesagt, er hat gleich gesagt, aber nicht meine Wille, aber deine Wille. So, ja, wir können beten, natürlich, aber gleich danach können wir dann beten, aber nicht meine Wille, aber deine Wille. Und er hat seinen Vater völlig vertraut. Und er ist durch das schwarze Tal durchgegangen und raus vor kommt die größte Sieg hervor. Die ist größer kann nicht. Aber er konnte nicht hervorkommen dann, wenn Jesus dadurch hingegangen ist mit Papa und hat sein Vater bis zum Tod vertraut. Bah. So, auf unsere Art und Weise, in unseres Leben, wenn etwas darin stattfindet, warum nicht sagen, kann es vorbeigehen, aber nicht meine Wille, aber deine Wille. Und ich vertraue dich, dass wenn du sagst, ich wollte mal mit dir dadurch hingehen, ich wollte dich zeigen, dass ich dich vertraue. Wie Job, wie Josef, wie Abraham, wie Mose, ein jeder. Und das ist eine Lektion, die man nicht auf einen Stuhl lernen kann. Es sollte Wirklichkeit sein.